Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Wissen Sie, Sie müssen hier nicht zuhören. Es gibt auch andere Podcasts, zum Beispiel von Knut Krömer.
Wie wir uns Rassismus beibringen. Das ist ein provokativer Titel, den ich jetzt gelesen habe auf einem Buch, was mir auch in der Buchhandlung quasi so entgegenprangte. Und ich hatte natürlich sofort auch irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ich dachte, was? Wie? Ich Rassist? Kann doch gar nicht sein. Vor allem, was wird mir beigebracht? Ich muss sagen, ich habe das Buch jetzt nicht ganz zufällig gefunden, sondern ich habe tatsächlich danach gesucht. Denn es ist von Gilda Sahebi, die ich erstmal sehr schätze, weil ich sie schon seit vielen Jahren beobachte. Aber jetzt nicht als Stalker, sondern als normaler Follower auf Instagram, da ist sie nämlich sehr aktiv. Sie ist aber eigentlich ausgebildete Ärztin, studierte Politikwissenschaftlerin und jetzt als freiberufliche Journalistin unterwegs. Ihre Themen Rassismus, Frauenrechte, Nahe Osten und Wissenschaft. Ja, da hat sie eigentlich schon überall namhaft mal publiziert. Der Fokus hat sie jetzt 2022 zu den 100 Frauen des Jahres ernannt und das Medienmagazin zur Politikjournalistin des Jahres 2022. Also mehr Ruhm und Ehre kann man gar nicht in diesem Podcast haben. Umso mehr freue ich mich, dass du da bist, Gilda.
Vielen Dank für diese nette Einführung.
Ja, habe ich mir auch extra Mühe gemacht. Nein, aber wir wollen ja heute über dein Buch sprechen. Ich mache das sonst nicht so gerne, weil dann wird man mich eigentlich zugeschüttet mit Büchern. Ja, weil dann alle sagen, ja, können Sie nicht auch mal unser Buch besprechen? Aber wer mich auch so ein bisschen auf Instagram verfolgt, der weiß ja auch, dass ich dem Thema Rassismus durchaus zugeneigt bin, beziehungsweise der Aufklärung über Rassismus. Und da ist natürlich dein Buch Pflichtlektüre, möchte ich inzwischen sogar sagen. Denn ich habe es durchgelesen und ich habe selten ein so gutes Buch über Rassismus gelesen. Darf ich ganz klar sagen. Vielleicht mal eine Einstiegsfrage vorweg. Warum hast du dieses Buch geschrieben?
Das kam ehrlich gesagt auf mich zu. Das war überhaupt nicht geplant. Das ging dann auch so ein bisschen holter die Polter, weil im letzten Sommer sind immer wieder, und das habe ich in der Einführung auch so ein bisschen beschrieben, kam ich immer wieder in Situationen, wo mir bestimmte Dinge aufgefallen sind. Und sozusagen das überbordende Thema war, dass man gar nicht über Rassismus sprechen darf. Und das klingt so ein bisschen paradox, weil man redet ja viel über Rassismus und gleichzeitig tut man es nicht. Also das R-Wort, deswegen war die Idee für das Buch eigentlich, es sollte eigentlich heißen Deutschland und das R-Wort, ist ein absolutes Tabu. Und das hat mich sehr beschäftigt und ich habe mir dann gedacht, ich möchte dem gerne irgendwie auf den Grund gehen und es verstehen. Und tatsächlich hat mich beim Schreiben, hat sich für mich sehr viel verändert. Also diese 4-5 Monate des Schreibens waren ein ganz krasser Prozess, weil ich Debatten, Beiträge, Informationen aus der Geschichte ganz, ganz, ganz anders im Laufe des Schreibens wahrgenommen habe und selber mein Blick sich komplett verändert hat. Und deswegen war da sozusagen, glaube ich, mein erster Impuls, da war was und ich bin dem nachgegangen sozusagen.
Das merkt man als Leser tatsächlich auch, denn so wie du es beschreibst, also man merkt, wie sich da jemand das Thema erarbeitet, wie er aber auch gleichzeitig immer wieder Parallelen zieht und dann auch wieder historische Bezüge nimmt und dadurch auch plötzlich etwas offenlegt, was mich persönlich auch sehr erschrocken hat, muss ich sagen, beim Lesen, weil ich schon den Eindruck immer hatte, ach komm, also wir sind jetzt schon aufgeklärt und das, was jetzt gerade passiert, ist natürlich schlimm, ne? Aber wir werden das irgendwie, wenn wir ganz uns mit unserem sehr aufgeklärten Geist daran bewegen, werden wir das irgendwie schon gebändigt kriegen. Und in gewisser Hinsicht hat mich dein Buch dahingehend einerseits entmutigt, weil ich merke, das Thema kriegen wir gar nicht gebändigt. Und gleichzeitig hat es mich aber auch wieder fast schon fröhlich gestimmt, weil ich gemerkt habe, okay, das hatten wir immer schon und das wird auch eventuell wieder weggehen, weil das kocht halt immer irgendwie. Also es ist eine ganz komische Ambivalenz, die ich da beim Lesen hatte.
Interessant. Ja, also tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, für mich hat die Komponente, dass ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, hat sich beim Schreiben verstärkt. Also ich weiß nicht, weißt du, wenn man, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn man auf sich und sein eigenes Leben guckt und aller Schmerz kommt ja sozusagen aus der Vergangenheit. Und wenn da dann so viel ist und bestimmte Muster sich bei einem so fest verstetigt haben, seit Beginn des Lebens sozusagen, dann braucht es schon sehr viel Willen und sehr viel Bewusstsein, um das zu ändern. Und wenn ich das übertrage auf dieses Rassismus-Thema und Deutschland, und da, ich habe das Dritte Reich komplett ausgelassen. Also ich rede ja nicht einmal über Nazis oder das Dritte Reich oder irgendwas, sondern versuche eben die Kontinuitäten zu zeigen, die überhaupt nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun haben. Und es ist nun mal tief im Gewebe dieses Landes drin, so wie das übrigens, nur um das nochmal zu sagen, jedes Land hat seine eigene Geschichte mit Rassismus. Es gibt keinen besseren oder schlimmeren. Das ist einfach sozusagen die deutsche Entwicklung. Und es bräuchte im Prinzip, und das war sozusagen am Ende des Schreibens, war ich so, es bräuchte halt einfach eine ganze Gesellschaft und Strukturen, die sich sagen, wir haben dieses Problem und wir möchten es verändern. Aber wir sind ja nicht mal bei Schritt 1, dass wir sagen, wir haben dieses Problem. Und das heißt, der Weg zum Verändern ist sozusagen nochmal viel, viel länger. Und deswegen bin ich tatsächlich sehr skeptisch, was es angeht, ob sich das ändern kann.
Das muss ich auch bestätigen. Also ich habe das, als ich das Buch jetzt gelesen habe, auch den Eindruck gewonnen, wir hatten das Problem immer. Wir verklären teilweise, glaube ich, den Blick auf unsere Geschichte ein bisschen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir entsprechend natürlich immer auch wissen, wir sind ja eh überlegen über die anderen und uns wird das nie wieder passieren. Aber wir entdecken, also wirklich, so wie ich jetzt gerade bei diesem Podcast auch die Ausschläge quasi meiner Stimme sehe, so weiß ich, es kommt in relativer Regelmäßigkeit, kommen immer wieder gewisse Worte, gewisse, ja, ich sag nur mal so Worte wie Ghetto, ja, das ist ja auch schon immer in der Geschichte jetzt passiert. Im Prinzip, es sind ständige Narrative, du sprichst ja auch von Meisternarrativen in dem Buch, und das hat mich halt wirklich schockiert. Wir steigen vielleicht mal ein, Thema Volk versus Nation, das hat mich sehr überrascht oder beziehungsweise auch, also da habe ich auch so einen Schlüssel zu Deutschland vielleicht auch so ein bisschen entdeckt. Wenn du das mal beschreibst, was du damit meinst.
Gerne. Also erstmal, ich fand es gerade super spannend, wie du es auch beschrieben hast, weil ich glaube tatsächlich, dass das ganz kurz, also das mit dem Nie wieder ist, glaube ich, so ein Kernpunkt. Genau wie du es beschrieben hast, das ist sozusagen das Problem. Also das ist so ein bisschen wie auch wieder, um auf sich selber zu kommen, wenn du denkst, ist alles super, ich mache alles super perfekt, dann hast du auch keinen Grund, irgendwie auf die Sachen zu gucken, die nicht perfekt sind oder die halt falsch laufen. Und das ist genau, ich glaube, das ist tatsächlich ein riesiges Problem in der deutschen Gesellschaft, dass überall sozusagen Zeichen dafür sind, wie du alles aufgearbeitet hast und alles so toll machst. Ich hatte übrigens ein kleines Side Note. Trevor Noah, ich bin ein riesen Comedy-Fan, und Trevor Noah hat in seinem Netflix-Special beginnt er über Deutschland zu sprechen, weil er erzählt von seiner Tour, die er gemacht hat, und er ist da in Berlin. Und dann hat er halt erzählt, wie toll das ist in Deutschland. Überall sind Mahnmale und man setzt sich mit seiner Geschichte auseinander. Hat wirklich so ein Loblied und ich so, mein Gott, ich bin völlig ausgerastet so beim Schauen. Und habe ich dem wirklich eine E-Mail geschrieben. Habe ich so gedacht, was erzählst du da? Und das ist halt genau das Problem. Und es funktioniert auch international so gut, diese Geschichte, dieses Narrativ. Deutschland macht das gut. Und das steht halt der eigenen Veränderung und der eigenen Aufarbeitung extrem im Wege. Und genau, Volk und Nation. Und deswegen finde ich das so interessant, dass halt PolitikerInnen heute immer noch das Wort Volk benutzen, weil das ist nun mal, es kommt eben aus der Zeit, wo Deutschland eine Nation wurde, also 1871 und das Kaiserreich. Und sozusagen das Problem dann für die damaligen Nationalradikalen war, dass sobald die Nation sich bildet, dass dann die Identifizierung von Menschen mit der Nation passiert und nicht mehr mit dem deutschen Volk. Und dann hat so eine richtige PR-Kampagne, eine Lobby-Kampagne begonnen, dass die Identifizierung mit der Nation unbedeutend ist und dass sozusagen der Staat und die Nation unter dem Volk steht. Das heißt, der Wille des Volkes, das reine Volk, all das ist wichtiger als der Staat. Und das bedeutet aber auch, dass eben nur Deutsche, das heißt, des Blutes Deutsche auch wirklich das Volk sind. Und diese PR-Kampagne war so, also es war eine ganz wilde Diskussion, auch eine öffentliche Diskussion im Kaiserreich darum. Es gab natürlich auch Leute, die dem komplett dagegen standen, die meinten, es müssen genauso Leute zur Nation gehören können, die nicht des Blutes deutsch sind. Und es hat aber dazu geführt, die waren erfolgreich, dass 1913 das Staatsbürgerschaftsrecht insoweit festgesetzt wurde, dass eben das Jus Sanguinis gilt. Das heißt, man deutsch werden kann nur, wer deutsches Blut hat. Und das galt bis zum Jahr 2000. Und das hat dieses Land extrem geprägt, dass fast ein Jahrhundert deutsch immer nur deutsches Blut bedeutet hat. Und das wirkt bis heute nach.
Und es hat ja auch in vielen geschichtlichen Ereignissen, Stichwort Wende, ja, wir sind das Volk, es hat ja auch immer wieder, ja, nochmal wieder Konjunktur gehabt, ne? Und im Prinzip, wenn heute dann auch die, und das finde ich halt auch so schön in deinem Buch, du bringst immer wieder aktuelle Ereignisse, Zitate, Begebenheiten. Also wenn heute dann im Prinzip eine AfD auch immer wieder das Volk in den Mittelpunkt stellt, dann sind ja wieder genau die gleichen Narrative. Und es ist wieder diese emotionale Aufladung von etwas, was irgendwie ja in Frankreich ganz anders funktioniert. Ne? Da ist es eben die Nation, die da emotionalisiert ist. Und das finde ich halt ja so bemerkenswert, ja, dass wir komischerweise obwohl wir nur ein paar Kilometer auseinander leben, gefühlt auf zwei Worte so völlig unterschiedlich reagieren.
Genau, weil die Geschichte halt eine andere ist. Also, und das ist, glaube ich, das am meisten, am stärksten, tiefsitzende Narrativ, das wir haben. Also stell dir mal vor, du läufst über die Straße in Berlin. Wir beide, ich auch, oder ich laufe über die Straße, ich werde dir sofort sagen können, wer ist Deutsch und wer nicht. Also echt Deutsch. Das ist bei uns so verinnerlicht, dass wir das automatisch mit dem Äußeren verbinden. Oder mit dem Akzent. Wenn jemand mit Akzent Deutsch spricht, dann ist er sofort nicht echt Deutsch. Dann weißt du sofort, der ist nicht Deutsch. Das haben wir alle verinnerlicht. Das ist in den USA oder Kanada zum Beispiel anders. Also ich hatte im Januar hatte ich mit einer kanadischen Freundin gesprochen und mir von dieser Korrektivrecherche erzählt und meint halt, wollen halt alle nicht echt Deutschen aus Deutschland ausweisen. Und dann war sie so voll erstaunt, sie so, woher weißt du denn, wer Deutsch ist und wer nicht Deutsch ist? Ja, ganz einfach, ehrlich gesagt. Aber ja, das haben wir alle gelernt.
Jetzt sagst du in dem Buch auch, dass Rassismus in sich nichts Extremistisches ist, sondern dass wir das alle in uns haben, mehr oder weniger. Du, ich, und dabei, also bei ich war ich ja dann auch sofort, ich dachte, ups, wo habe ich das denn? Aber klar, es fiel dann auch irgendwie auf. Also man hat ja dann, was weiß ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Oma und generell so in der Familie wurde dann auch früher von China als der gelben Gefahr gesprochen und solche Geschichten. Also es sind ja, also wie gesagt, dein Buch ist voll dieser Dinge, wo man sich wirklich selbst noch daran erinnert und sagt, ach stimmt, das haben die damals so gesagt. Ja, oder ich erinnere mich an den Punkt, momentan wurde ja über AfD viel gesprochen, Stichwort Korrektiv, du hast es ja schon erwähnt, aber als seinerzeit Kohl an die Macht kam, das beschreibst du ja auch in dem Buch, hat er ja im Prinzip auch die Türken reduzieren wollen. Ja, er hat ja gesagt, dass im Prinzip diese Menge, die es da zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland gab, dass die sich nicht vertragen würde mit all den anderen, die sich ja schon da entsprechend assimiliert hätten. Aber auf jeden Fall müsste man die entsprechend reduzieren. Man könnte auch jetzt sagen, remigrieren. Er hat das versucht mit Geld, aber das ist dann auch wohl ganz schnell wieder eingestampft worden. Also wir haben im Prinzip ständig diese neuen Versuche. Und deshalb bin ich auch, was die aktuelle Entwicklung angeht, auch so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, was willst du uns für die aktuelle Entwicklung mit dem Buch mitgeben? Sollen wir jetzt einfach, ja, abwarten ist vielleicht der falsche Begriff, aber ist das einfach so eine Zeit, die kommt jetzt wieder und die wird auch wieder verschwinden? Oder wie sollen wir damit umgehen?
Gute Frage. Also ich glaube, ehrlich gesagt, und das habe ich sozusagen an der Arbeit an mir selbst auch immer, dass the first step is knowledge. Also man muss irgendwie erstmal anfangen, Dinge zu verstehen und dann muss man entscheiden, will ich sie ändern oder nicht. Und dann findet man den Weg dorthin schon. Ich glaube, es ist schon wichtig, also was ich mit meinem Buch erreichen wollte, war eigentlich nicht irgendwie Leute nicht mehr rassistisch zu machen, das ist überhaupt nicht mein Beritt, sondern sich selber besser zu verstehen und die Gesellschaft, in der wir leben, besser zu verstehen und dann zu entscheiden, was will ich damit tun. Und das ist dann eine sehr individuelle Entscheidung. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, von welchen Narrativen wir umgeben sind, von welchen Geschichten, weil wir funktionieren nach Geschichten. Und wir geben diese Geschichten an die Generation nach uns weiter. Also die Kinder, die Jugendlichen in der Schule, in den Schulen, die lernen auf der einen Seite, Rassismus ist schlecht, 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 Nationalsozialismus, bla bla bla. Und gleichzeitig lernen sie alle rassistischen Narrative, die es in dieser Gesellschaft gibt. Also das ist ja auch eine Paradoxie. Und das heißt, es führt sich einfach immer fort. Und ich glaube, man muss sich als Gesellschaft fragen, wollen wir das als Gesellschaft? Wollen wir immer und immer wieder dieselben Debatten führen, denselben Schmerz verursachen, dieselbe Gewalt verursachen? Ich meine, es hat natürlich auch einen Grund, dass Deutschland das Land in Europa ist, wo die meiste Anzahl an Taten rassistischer Gewalt, rechtsextremer Gewalt passieren. Das kommt ja irgendwo her. Diese Narrative sitzen sehr, sehr tief. Und ich rede ja in meinem Buch überhaupt nicht über Gewalt oder Betroffene oder Opfer oder so, sondern ich versuche wirklich nur, Dinge zu verbinden und zu analysieren. Und was dann die Menschen damit machen oder was die Gesellschaft dann macht, das ist nicht mehr, das weiß ich nicht. Das ist sozusagen, das liegt außerhalb meiner Aufgabe vielleicht auch. Aber ich glaube, dass immer der erste Schritt ist, Dinge zu verstehen und sich zu verstehen.
Setzt natürlich auch wirklich voraus, dass man mit sich dann auch wirklich in so eine Art Gericht geht oder zumindest auch irgendwie diese Reflexionsgabe besitzt, auch diesen Schmerz zu ertragen, vielleicht, dass man an gewissen Stellen erstmal erkennen muss, dass ich da irgendwie einem Narrativ aufgesessen bin, was entsprechend so rassistische Züge hatte. Und man hat ja an vielen Stellen in der heutigen Debatte, Stichwort, man darf ja nichts mehr sagen, ja auch schon den Eindruck, dass die Leute zunehmend sich da eher verkapseln, anstatt sich zu öffnen und zu sagen, ja, warum darf ich das denn nicht mehr sagen? Oder was ist denn jetzt genau die Lehre, die ich daraus ziehen könnte? Oder wie können wir denn konstruktiv damit umgehen? Das ist sicherlich auch nochmal begründet dadurch, dass wir natürlich jetzt, und das fand ich auch so interessant, dass du unter anderem auch TikTok natürlich als Durchlauferhitzer für solche Narrative erwähnst, das hat ja sicherlich auch nochmal einen Effekt auf diese Dinge. Und ich habe mich nämlich auch gefragt, was ist eigentlich anders im Vergleich zu früher, als man eben, was weiß ich, in den 70er Jahren dann, ne, von wegen wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen und diese ganzen Geschichten. Was ist heute anders? Heute ist vielleicht die Qualität dieser Hetze und dieses Rassismus nochmal ungleich größer, weil eben die sozialen Kanäle dann nochmal ganz anders aufpeitschen.
Ja, ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Also ich denke gerade nach, also natürlich, das ist das Problem bei sozialen Medien, dass natürlich, man kennt dieses Phänomen, dass es eine Minderheit ist, die irgendwie menschenfeindlich schreibt, agiert und so weiter. Sozusagen die sozialen Medien führen natürlich dazu, dass diese Minderheit sehr, sehr, sehr stark erscheint, weil das die Leute sind, also wenn, das kennst du wahrscheinlich von Instagram, finde ich weniger, aber auf X auf jeden Fall. Sobald du irgendwas schreibst, sind die Leute, die dich angreifen, die menschenfeindliche Sachen schreiben, die sind in der absoluten Mehrzahl. Die sind aber gesellschaftlich nicht in der Mehrzahl. Und das Problem dabei ist, dass natürlich dann die Rückkopplung auch in die Politik und in die Medien ganz wichtig ist. Oh, wir dürfen nicht zu irgendwie antirassistisch sein und Vorsicht und nicht die ganze Zeit über Vielfalt sprechen und nicht gendern und da. Das sind ja tausend Sachen, das ist nicht nur Rassismus. Und das erzeugt natürlich das Narrativ, die Mehrheit will das nicht. Die Mehrheit will keine Einwanderung, will keine Geflüchteten, bla 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 bla. Aber das sind natürlich auch, also in den USA sieht man das gerade ganz krass, finde ich. Da sagt ja auch die Mehrheit der Menschen bei Umfragen gerade, dass Migration das wichtigste Thema für sie ist. Vor ein paar Monaten war es noch die Wirtschaft, weil da hat nämlich die Fox News und diese ganzen antidemokratischen Medien, also demokratisch mit großem D, die haben die ganze auf die Wirtschaft gesetzt, weil die Wirtschaft noch nicht gut war. Das Thema ist jetzt aber, und damals war eben die Wirtschaft für die Menschen das wichtigste Thema. Das funktioniert aber nicht mehr, weil die Wirtschaft läuft in den USA richtig gut. Arbeitslosigkeit gesunken, also Löhne gestiegen und so weiter. Jetzt haben sie sich natürlich auf Migration gesetzt, weil das ist das Thema, mit dem sie die Wahl gewinnen wollen. Und jetzt sagt die Mehrheit der Menschen, dass für sie Migration das größte Thema ist. Das heißt, man unterschätzt, wie sehr unsere Wahrnehmung geprägt ist von dem, was wir hören und sehen. Und das funktioniert halt natürlich über sozialen Medien ganz, ganz krass, weil da schüren menschenfeindliche Kräfte auch die ganze Zeit die Themen Ausländer, Migration, Geflüchtete, Islamismus und so weiter und so fort. Und wenn du 6 Tage am Stück irgendwie die ganze Zeit hörst, oh Gott, zu viel Flüchtlinge, unser System brechen und dann am 7. Tag wirst du gefragt, wovor hast du Angst? Dann würde ich auch sagen, ja, Flüchtlinge, ich sag. Also es ist halt, das beeinflusst uns natürlich und das unterschätzt man bei sich selbst und beeinflusst mich auch. So, also seit Wochen geht es ja vor allem um Gaza, um Russland, um den Anschlag in Moskau jetzt zuletzt. Und ich denke gerade überhaupt nicht an Geflüchtete und an Migration. So, ich beschäftige mich damit nicht, weil das beeinflusst uns, was uns gegeben wird. Und das unterschätzen wir.
Ja, das wurde auch seinerzeit jetzt ja in der Mitte-Studie, der neuen, jetzt auch nochmal ganz gut deutlich, dass quasi vor 1-2 Jahren das Thema Migration noch gar nicht so ein Thema war. Da war es tatsächlich eine Naturkatastrophe beziehungsweise Klimakrise. Ne? Also so gibt es dann tatsächlich gewisse Moden oder Modeerscheinungen, mit denen man dann im Prinzip solche Themen hochpeitscht. Und seinerzeit, als dann 2015 Frau Merkel sagte, wir machen die Grenzen auf und machen sie eben nicht zu und schießen auch nicht auf Menschen, ja, was ja auch einige dann da gefordert hatten, ist ja auch so gaga, ne, wenn man sich das mal überlegt. Und deshalb, auch dahingehend ist dein Buch wirklich nochmal so ein Abarbeiten am eigenen Land. Also ich muss auch viele Zitate, die ich da so sah von Leuten, wo ich dann auch teilweise gar nicht mehr wusste, wann hat er das denn nochmal gesagt und so. Und dann, ach, das war erst vor kurzem und das war da und ach Gott, hier. Und selbst Helmut Schmidt ist für mich seit diesem Buch sehr entzaubert, also spätestens seit diesem Buch.
Für mich auch.
Der ja auch bis dato immer so als, ach ja, der Pragmatiker, der Weise, ne, der da mit seiner Zigarette und so. Und jetzt auf einmal merkst du, der hat auch im Prinzip gesagt, also Araber und so dürfen hier nicht ins Land kommen, weil das verträgt sich nicht. Ne? Und das hat er ja bis zum Schluss auch behauptet. Und ja. Das ist so schlimm. Also spätestens das, wenn man das vielleicht mal wirklich so an einem Beispiel zeigen kann, spätestens da habe ich gedacht, scheiße, da bin ich vielleicht auch einem Narrativ aufgesessen, dass er als Helmut Schmidt, als Pragmatiker, der eben die tatsächlichen Lösungen parat hält, auf die andere sich nicht mehr einigen können, da bin ich tatsächlich irgendwie drauf eingefallen.
So ging es mir auch, ja. Ja, voll, also ein paar Namen, Max Weber, ja. Friedrich Naumann, Helmut Schmidt, also ich meine, die anderen weiß man zwischen Gerhard Schröder und so weiter, aber also ich dachte auch, nein, warum hast du das gesagt? Und Helmut Schmidt halt vor allem so, so auch noch immer wieder so raus mit den Türken und so. Ich so, oh Gott, ey. Und ich habe den voll verehrt. Und jetzt denke ich so, Also voll verehrt ist übertrieben, aber ich dachte halt, der ist nett zu Ausländern. Ich habe mein ganzes Leben, habe ich Politiker immer danach eingereiht, ob sie nett zu Ausländern sind oder nicht.
Ja.
Ist er nicht.
Ja, und da kam ja immer solche Sachen wie seinerzeit auch Roland Koch mit seiner doppelten Staatsbürgerschaft, wo darf ich gegen Ausländer unterschreiben und diese ganzen Geschichten oder Kinder statt Inder. Ne? Also es ist ja wirklich, also gerade natürlich im rechten Spektrum, aber du sagst ja vor allen Dingen auch, es ist eigentlich in uns allen dieser Drang, sich da entsprechend zu erhöhen gegenüber anderen. Also ist das ja eigentlich eine typisch menschliche Geschichte, die wir eigentlich nie loswerden. Wenn du sagst, zwar, wir brauchen jetzt Knowledge und wenn wir uns etwas beigebracht haben, können wir uns ja auch wieder dem irgendwie entwöhnen oder uns was anderes beibringen. Aber so richtig wird das doch nie gelingen.
Ich glaube schon. Doch, davon bin ich überzeugt, wenn man es will. Und das ist auch der Grund, warum ich ja sage, das muss jeder Mensch für sich entscheiden. Also ich würde nie durchs Land gehen zu Leuten sagen, hör auf, rassistisch zu sein, das ist schlecht. Also wenn Leute rassistisch sein wollen, sollen sie das machen. Das geht mich in dem Sinne auch nichts an. Das ist ihre Entscheidung, was sie denken und was nicht. Und deswegen meine ich so dieses, wir müssen die, habe ich ja auch geschrieben, wir müssen die WählerInnen zurückholen und abholen, wo sie sind und so. Nee, wirklich nicht. Also wenn Leute rassistische Narrativen nicht nur glauben, sondern sich entscheiden, rassistisch dann zu handeln, dann ist das ihre Sache. Und du kannst nicht irgendwie sie rational von irgendwas anderes überzeugen. Ist auch nicht deine Aufgabe. Aber wenn du entscheidest, ich habe das ja selber gemerkt, ich habe die letzten Jahre sehr intensiv an meinen eigenen rassistischen Narrativen gearbeitet, sehr intensiv und merke krass, wie sich das geändert hat. Also wirklich, es war für mich auch schmerzhaft, die mir bewusst zu machen.
Würdest du uns ein Narrativ mitteilen wollen? Also es muss jetzt nicht zu privat gehen oder zu, kannst auch sagen, nein, das ist was Persönliches und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber irgendwie so ein Punkt, wo sich es bei dir geändert hat?
Ganz viele. Also eins ist tatsächlich zu persönlich, das kann ich erzählen, aber also eins, was nach 9-11 bei mir ganz, ganz stark war, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, ist, dass ich nach 9-11, wo ja überall das Narrativ war, MuslimInnen sind gefährlich und tödlich, dass ich da, also danach hat sich bei mir eine Angst gegenüber muslimisch aussehenden Menschen eingepflanzt, die ich nicht mal bemerkt habe. Aber ich habe sie bemerkt, wenn ich irgendwie in den Flieger gestiegen bin und da war irgendjemand, der offensichtlich muslimisch war oder so. Und das musste ich mir erstmal eingestehen, aus einer muslimischen Familie stammend, musste ich mir eingestehen, dass diese Angst in mir drin ist und dass dieses Vorurteil in mir drin ist. Und ich habe da richtig hart dran gearbeitet, also wirklich sehr, sehr bewusst daran gearbeitet. Und ich merke die Veränderung inzwischen, ganz eindeutig. War aber kein leichter Weg.
Ich denke ja, also immer dann, wenn es quasi ans eigene Leben geht, wird man plötzlich so komisch. Ne? Also du sagst ja, wenn du in einen Flieger gestiegen bist seinerzeit und dann war da jemand in der Erwartung vielleicht, ja, oder hat er einen Sprengstoffgürtel um oder nicht. Ne? Also so blöde sind ja dann solche Gedanken. Und so ähnlich war das bei mir tatsächlich in der Pandemie, als es dann hieß, ja, das kommt aus China. Ja, und da gab es ja dann tatsächlich auch so eine Zeit, wo dann plötzlich alle, die irgendwie chinesische Abstammung oder tatsächlich Chinesen oder sonst was waren, dann in Deutschland auch schief angeguckt wurden. Und ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich nicht in dieser Phase gedacht habe, wenn jemand da in den Zug einstieg oder sowas, ne, ups, kommt er jetzt gerade aus Wuhan, ja, was totaler Quatsch ist, ja. Warum soll der jetzt ausgerechnet aus Wuhan kommen?
Ja, aber so funktioniert's.
Genau.
Genau, super Beispiel.
Aber auch wieder aus Angst heraus, dass es an mein Leben geht quasi, weil der bringt ja den tödlichen Killer-Virus mit. Ne?
Genau, und deswegen ist es so mächtig. Also es ist ja genau das Krasse, weil, ich meine, das kam ja auch darüber, das hatte ich ja im Buch kurz geschrieben, auch bei Anti-Asiatischem Rassismus, da waren die Medien ja auch voll mit dieser Spiegeltitel, der war ja wirklich krass. Also da, wo diese asiatisch aussehende Person mit irgendwie Atemschutzmaske, also ganz und iPhone, einfach ein schreckliches Bild. Und das war ja auch überall in den Medien damals, darf man noch Glückskekse essen bei der Bild-Zeitung und so weiter. Also es war überall und das ist ja das krass Wirkmächtige bei Menschenfeindlichkeit oder bei allem, was mit Angst zu tun hat, es wirkt halt. Und wenn du dann Medien hast und PolitikerInnen, die die Debatte prägen, die das nutzen, wie jetzt Trump, der hat ja auch China-Virus und so und alles mögliche irgendwie Wörter erfunden, das ist der Punkt. Deswegen habe ich halt im Buch nur diese politische und mediale Ebene angeguckt, weil die haben so viel Macht über das, was wir denken und was wir fühlen. Und das ist halt, ich glaube nicht, dass wir das so stark gefühlt hätten, wenn es nicht überall in den Medien und in der Politik gewesen wäre. Aber das ist halt genau das ist der Punkt, warum es so krass gut wirkt, weil es funktioniert mit Angst.
Absolut. Ich sage das auch immer, also wenn die Leute dann daran zweifeln und sagen, ja, die Medien sind ja gar nicht so, dann sage ich immer, weißt du eigentlich gerade noch, wie der aktuelle Inzidenzstand in deiner Stadt ist bezüglich Corona? Und dann gucken die mich alle an, nee, natürlich nicht, ja eben, weil nicht mehr täglich darüber berichtet wird, deshalb weißt du es nicht mehr. Ne? Und im Prinzip ist das ja genau die Geschichte. Das erinnert mich übrigens, das habe ich ja auch mal in deiner Story gesehen, du wurdest ja mal von der Bild-Zeitung, du hättest Herrn Merz bei Lanz einen Rassisten genannt und eigentlich war es ja komplett anders, nämlich du hast gesagt, er hat rassistische Veränderungen oder rassistische Äußerungen gemacht, aber das war ja auch nochmal, da hast du ja relativ konkret mitbekommen, wie plötzlich eine Medienmühle dir das Wort im Mund umdreht und dann entsprechend du dann dastehst und gar nicht mehr anders kannst.
Ja, ich meine, das war, also war ich auch schon im Buchschreiben, das war eigentlich echt lustig. Und das hat echt so, genau, die Überschrift war klar bei Lanz, Journalistin nennt Merz rassistisch. Was ich nie gemacht habe, ich habe gesagt, ihre Narrative sind rassistisch, die in dieser Debatte sind. Ich habe nicht mal gesagt, was er sagt, ist rassistisch. Ich habe gesagt, die Narrative sind rassistisch und habe ein Beispiel von ihm genommen oder so. Es war ein Artikel, der voller Lügen war einfach. Und das war aber dann eben getitelt mit schlimmster Vorwurf. Und da habe ich gemerkt, ja, ganz genau. Rassismus ist der schlimmste Vorwurf, den du machen kannst in Deutschland. Und das hat halt exakt zu meinem Buch gepasst. Und das war halt, das war eine völlig absurde Episode. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, du darfst dieses Wort nicht nennen. Du darfst es nicht benutzen. Es wird sanktioniert, auch wenn du es benutzt, um etwas zu beschreiben. Und das hat sehr gut gepasst zu der Zeit.
Ja, es ist ja immer diese sogenannte Rassismuskeule, die man dann auspackt. Kann das sein, dass wenn man die öfter auspackt, dass die irgendwann abstumpft? Also dass man dann irgendwann sagt so, ach komm, jetzt nicht schon wieder das. Und dass ich quasi, was wir ja vielleicht auch jetzt gerade so ein bisschen erleben, dass ich einfach auch Räume des Sagbaren dadurch verändern?
Das ist das Argument. Nein, das ist egal, weil, also wie gesagt, es ist ja tabuisiertes Wort und trotzdem wird ständig von der Rassismuskeule gesprochen. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie oft in Anführungsstrichen sie ausgepackt wird oder wie oft nicht. Das ist genauso wie irgendwie, das ist genauso, aber irgendwie Trump, der sagt 2% NATO und denke ich, ja klar, als ob er bei 2, wenn alle 2% haben, als ob er eine Ruhe gibt. Also das hat keine Basis in Facts. Also diese Rassismuskeule ist sowieso, oder dieser Ausdruck oder dieses Narrativ, was dahinter steht, hat mit der Realität sowieso gar nichts zu tun. Es ist einfach nur ein Instrument der Tabuisierung. Das ist alles.
Wo du gerade sagtest, Trump wird dann nie klein beigeben und sagen, jetzt haben wir es ja erreicht. Das erinnert mich auch an eine Passage in dem Buch, wo du auf Integration eingehst. Das ist ein relativ kurzes Kapitel, aber da beschreibst du im Prinzip, dass Integration eigentlich nie gelingen wird, weil letztendlich, also du kannst noch so integriert sein, du kannst einen Job haben, du kannst was weiß ich was haben. Und dann hast du einen 16-jährigen Sohn, der in der Silvesternacht in Berlin irgendwie zu laut mit Knallern knallt oder was weiß ich was macht, was eben halt so 16-Jährige manchmal auch tun. Und die machen auch viel Scheiß und dann ist das eben auch wirklich Mist. Aber ab dem Zeitpunkt bist du schon wieder nicht mehr integriert, und zwar als ganze Familie, Stichwort Clankriminalität. Und ab dem Zeitpunkt ist eigentlich der ganze Prozess wieder ja, Sisyphus-artig nach vorne gerollt und du musst den ganzen Weg eigentlich wieder gehen. Das hat mir auch nochmal gezeigt, auch den Schmerz, den man so als Mensch erlebt, der sich integrieren möchte, der entsprechend auch diese ganzen Hürden auf sich nimmt, und Deutschland hat genug Hürden und baut auch, in meinen Augen, auch bewusst manipulativ welche auf, damit es eben möglichst schwer ist. Aber das hat es mir einfach nochmal gezeigt, wie aussichtslos eigentlich Integration ist.
Ja, weil du natürlich immer der Ausländer bleibst. Das ist ja genau die Folge, was wir am Anfang besprochen haben, dass Menschen, die nicht deutschen Blutes sind, nie deutsch waren in diesem Land. Bis mindestens im Jahr 2000, und danach war das schon so fest einfach in der Gesellschaft verankert, dass es danach auch egal war, ob der deutsche Pass kam oder nicht, was sich jetzt an dem Gerede über Passdeutsche ganz klar zeigt. Und man bleibt immer Ausländer. Also wenn ich jetzt kriminell würde, würde es Leuten gleich schwer fallen zu sagen, integrationsgescheiter, aber von der Logik her müsste man es ja bei mir auch sagen. Ich bin ja nicht mehr hier geboren. Aber viele der irgendwie Jugendlichen, die zum Beispiel an Silvester rausgegangen sind und Straftaten begangen haben, die sind ja sogar in Deutschland geboren. Und dann frage ich mich, also wie lange kann denn diese Integration eigentlich scheitern? Also selbst wenn du hier geboren bist, dann musst du dich noch integrieren? Also was bedeutet denn dieser Begriff? Und bisher konnte mir noch niemand konkret erklären, was dieser Begriff bedeutet, außer ein paar Stichpunkte wie Sprache, Arbeit, da. Aber anscheinend reicht das ja nicht, weil wenn du auch hier geboren bist und zur Schule gehst und dann was machst, ist ja trotzdem die Integration gescheitert. Also deswegen hat dieser Begriff für mich einfach keine Bedeutung und wird aber überall benutzt.
Kann es denn dann sein, dass unser Rassismus, der einfach quasi in unserer DNA steckt, es einfach unmöglich macht, dass Integration gelingen kann?
Also wenn diese Gesellschaft so diese Debatten beibehält und diese Narrative, dann wird auch die sozusagen diese verschiedenen Welten, in denen wir leben, sage ich mal, als migrantische Menschen und nicht migrantische Menschen oder deutschstämmige Menschen, wird so bleiben. Und es wird auch noch schlimmer werden, weil die menschenfeindlichen Kräfte stärker werden. Und ich glaube, dass, also es ist ja jetzt schon so, dass Leute Deutschland verlassen, und ich denke, dass dieser Trend wird sich sowieso fortsetzen, und ich glaube, dass auch weniger kommen werden. Das war jetzt auch neulich in den Medien, dass irgendwie, ich glaube, philippinische KrankenpflegerInnen nicht nach Deutschland kamen, weil wegen dieser rassistischen Realität, die in diesem Land herrscht. Ja, das ist halt eine Entscheidung, die dieses Land trifft letztendlich gerade. Ich glaube, es ist gerade schon eine entscheidende Zeit.
Hört sich ein bisschen dystopisch fast an oder jedenfalls nicht besonders positiv.
Also ich kann natürlich keine Aussagen für die Zukunft machen. Ich kann nur beschreiben, was ich sehe. Und das mache ich, habe ich in einem ganzen Buch auch versucht, quasi die Jobbeschreibung einer Journalistin zu beschreiben, ohne zu werten. Also das habe ich einigermaßen versucht. Ich bin immer Kapitel nochmal durchgegangen, habe geguckt, ob ich irgendwelche wertenden Worte da drin habe, weil ich versucht habe, wirklich einfach zu beschreiben, was ich sehe. Und das ist das, was gerade aktuell ist. Das ist nun mal gerade die Realität. Und das Problem halt an der Entwicklung der letzten 150 Jahre ist, dass die Realität von Menschen mit internationaler Biografie in Deutschland eine ist, die Menschen, die Deutschstämmige, nicht kennen. Das ist das große Problem. Und deswegen ist auch, ich glaube, sind so viele Menschen auch im Januar auf die Straßen gegangen, weil sie plötzlich gemerkt haben, oh, da sind Menschen in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in meiner Gesellschaft, die gerade angegriffen werden. Nur ist dieser Angriff läuft ja schon seit Jahrzehnten. Und die Gespräche, die ich und andere in unseren Kreisen führen, darüber, dass man das Land verlassen will, laufen ja schon seit Jahren. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man Realitäten nicht teilt. Und das ist schon lange so. Und ich glaube auch, das wird sich nicht ändern, wenn sozusagen, weiß ich nicht, wenn die Schulklassen mehr Menschen mit internationaler Biografie haben, weil solange, wenn die Realitäten getrennt bleiben, dann ändert sich daran nichts. Man muss halt gucken, dass man diese Realitäten zusammenführt und als gleichwertig beschreibt und nicht als die eine ist wichtiger und die andere ist weniger wichtig, sondern das sind verschiedene Realitäten in einer Gesellschaft und die sind alle gleich viel wert. Und es ist nicht irgendwie die Realität von Betroffenen, sondern es ist einfach eine Realität von Menschen, die hier leben und genauso leben wie alle anderen Menschen. Und das ist sozusagen die Erzählung, die man ändern müsste.
Fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich wollte dich jetzt, wo du Korrektiv angesprochen hast, nochmal fragen, warum glaubst du, hat das denn plötzlich dann so eingeschlagen, wenn es doch eigentlich von der Sache her gar nicht so neu war?
Weil der Kern von Parteien wie der AfD oder von Orban oder von Meloni oder Le Pen in Frankreich ist die Menschenfeindlichkeit. Und das haben bisher nicht betroffene Menschen nicht gesehen. Aber das ist ja auch klar, weil in den Medien redet man ja auch nicht kaum darüber, sondern es geht immer um die AfD, die irgendwie in den Parlamenten stört oder Skandale hat oder wie auch immer. Aber der Kern von solchen Parteien ist die Menschenfeindlichkeit. Das ist Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Ableismus und so weiter. Das ist der Kern. Und ich glaube, dass Korrektiv den Finger genau auf diesen Kern gelegt hat und ganz viele Menschen gemerkt haben, ach, darum geht's. Da müssen wir hingucken. Und dass es viele da erst verstanden haben, was andere, die nur diese Menschenfeindlichkeit sehen, schon natürlich schon länger gesehen haben. Ich glaube, das war der Grund.
Kann ich nachvollziehen. Also ich glaube auch, dass das an vielen Stellen nochmal den Leuten ziemlich auch plakativ, also allein vom Setting her, von der Schreibe her, wie sie dann so das dargestellt haben, das war, glaube ich, nochmal sehr, sehr einleuchtend. Und ja, und dann habe ich zum Ende deines Buches, ich dachte so, oh, die hat aber ganz schön viele Quellenangaben und viel Anhang. Aber dann sah ich, nee, das sind ja gar keine Quellenangaben, denn du hast ja da eine ganz spezielle Liste ans Ende des Buches gestellt. Warum denn diese Liste und was ist das für eine Liste?
Genau, also Quellenangaben sind auch da, aber nicht den Rest des Buchs. Das ist eine Liste und das war mir eben wichtig, weil ich im Buch überhaupt nicht spreche über die Opfer von rassistischen Narrativen und rassistischer Gewalt. Und rassistische Gewalt, die Basis dafür sind ja rassistische Narrative. Und deswegen wollte ich einfach diese Liste an Todesopfern von rechtsextremer Gewalt seit 1945, die natürlich nicht vollständig ist, nicht sein kann, eben weil Rassismus nie anerkannt wurde als kollektives Problem, wollte ich deren Namen und deren Geschichten unbedingt im Buch haben, um eben zu zeigen, das hat reale Konsequenzen, was wir hier machen. Und das hat dann Heike Kleffner, die das schon seit Jahren, diese Listen recherchiert und sich diese Fälle anschaut, intensiv, die hat dann diese Liste geschrieben und recherchiert. Und ich hatte selber ganz viel davon noch nie gehört und war beim Editieren der Liste einfach auch total, ja, nochmal am Ende des Buchs nochmal extrem traurig, als ich so die Namen gelesen habe, wie alt sie waren, warum sie umgebracht wurden. Und da sieht man übrigens an der Liste auch, das sind ganz viele deutschstämmige Menschen, die da umgebracht wurden auch. Und das ist das, was ich immer wieder versuche zu sagen, und das mache ich auch im letzten Kapitel auch, rassistische Narrative zu ändern, macht man nicht für von Rassismus Betroffene. Das macht man für die eigene Gesellschaft. Das macht man für sich, nicht für andere. Deswegen kann ich mit dem Begriff Ally auch überhaupt nichts anfangen, weil das ist keine Gefälligkeit gegenüber irgendwie von Rassismus Betroffenen, sondern entweder man möchte die Gesellschaft ändern und besser machen oder nicht. Und zwar die eigene Gesellschaft. Und das sieht man, finde ich, an der Liste auch nochmal.
Absolut. Ich finde sie auch sehr beeindruckend. Und es ist wirklich nochmal so, man wird zum Ende des Buches nochmal sehr stumm mit sich und dem, was man gerade so erfahren hat in dem Buch. Liebe Gilda, also solltest du mal irgendwann einen Fanclub gründen, beziehungsweise man gründet ihn für dich, würde mich jetzt schon mal für einen Vorstandsabend, sag ich mal so Schriftführer oder Kassenwart oder sowas, gerne zur Verfügung stellen.
Ich glaube nicht, dass jemals passiert. Vielen Dank.
Man weiß es nicht. Also nach dem Buch kann alles passieren, würde ich sagen. Es ist ja dein zweites Buch. Aber ich finde es wirklich lesenswert. Das habe ich schon, glaube ich, jetzt durch die Blume schon mehrfach gesagt. Und ich freue mich, dass du unser Gast hier im Podcast warst. Und vor allen Dingen, dass du so eindrucksvoll geschildert hast, was du da so mit dem Buch vorhattest und was es selbst mit dir gemacht hat. Tausend Dank für deine Zeit und deine Einblicke.
Ich danke dir sehr. Vielen, vielen Dank fürs Lesen natürlich und fürs Teilen. Es bedeutet mir sehr, sehr viel zu hören, was für Gedanken Menschen haben zu dem Thema und zu dem Buch. Deswegen danke dafür und danke für die Einladung.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.